Herzlich willkommen zu unserem FKA Mobility Podcast. Als Partner der Automobilindustrie erarbeitet die FKA innovative Lösungen und bietet strategische Beratung rund um das Kraftfahrzeug. Wir sind Forschungseinrichtung, kreativer Ideengeber und Innovationstreiber. Mein Name ist Kerstin und ich arbeite im Team Marketing und Kommunikation bei der FKA.
Creating ideas and driving innovations. FKA.
Herzlich willkommen zur 14. Episode unseres FKA Mobility Podcasts. Mittlerweile haben wir schon Anfang August und für mich persönlich beginnt der mittlerweile 5. Monat, den ich größtenteils im Homeoffice verbringe. Und auch meine Gäste heute sehe ich wieder einmal nur über den Bildschirm. Heute ist wieder Jörg zu Gast. Jörg kennt ihr schon aus der 3. Episode unseres Podcasts und auch dort im April haben wir schon miteinander telefoniert. Hallo Jörg, schön, dass du heute wieder dabei bist. Wie geht's dir mittlerweile im Homeoffice?
Soweit ganz gut. Danke, Kerstin. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Jörg Küfen. Ich leite bei uns bei der FKA den Bereich Elektrik-Elektronik, bestehend aus insgesamt 4 Teams und machen da eigentlich alles traditionell, was das Automobil betrifft. Das Homeoffice dauert ja doch schon, wie du gerade schon richtig festgestellt hast, nennenswert lang an. Und ich hätte anfänglich auch nicht gedacht, dass wir unsere Arbeitsabläufe und Prozesse so weit nach vorne bringen können, wie sie heute sind. Also da auch bei den Mitarbeitern ein ganz großes Lob für die Veränderungen im Arbeitsleben, die wir hier erlebt haben. Ja, für unser Thema heute habe ich noch jemanden mitgebracht, der uns helfen kann, der bei uns im Bereich der Hardwareentwicklung arbeitet, der Timo Goblet. Und vielleicht stellt der Timo sich auch noch mal ganz kurz selbst vor.
Ja, hallo Jörg, hallo Kerstin, danke für die Einladung. Ja. Kurz mein Name, Timo Goblet, wie gerade schon Jörg angedeutet oder gesagt, ich bin in seinem Team im Bereich der Elektrik und Elektronik zu Hause und unterstütze dort die Hardwareentwicklung im Bereich Schaltungs- und Layoutentwurf. Alles, was derzeit elektrisch, elektronisch gemacht wird, geht bei mir über den Tisch und ich gucke wenigstens einmal drüber. Ja, genau, das ist so mein derzeitiger Arbeitsablauf oder Arbeitsalltag.
Genau, und der Timo ist quasi, wie er gerade schon hat durchblicken lassen, unser Schweizer Taschenmesser für Elektronik.
Dann auch dir herzlich willkommen, Timo. Schön, dass du dabei bist. Jörg hat es gerade schon angesprochen, das Jahr 2020, das hat sich im Januar noch keiner so vorgestellt, wie es dann in der ersten Jahreshälfte so verlaufen ist. Die letzten Monate, das war schon eine verrückte Zeit, beeinflusst durch das Covid-19-Virus. Eine nie dagewesene Pandemie, die die ganze Welt betroffen hat und in den Medien war von nichts anderem mehr zu hören. Es gab keinen Bereich, der davon nicht beeinflusst wurde und wir mussten den Umgang mit dem Virus erstmal lernen. Neue Abstandsregelungen, Maskenpflicht und so weiter. Da sind auf einmal Herausforderungen entstanden, die so noch nie dagewesen sind. Und das hat auch zur Folge, dass neue Lösungen für diese Herausforderungen gefunden werden mussten. Und dadurch sind in den letzten Monaten sehr viele innovative Ideen entstanden. So haben sich auch einige Mitarbeiter der FKA zusammengeschlossen und ein Projekt begonnen, um Menschenleben zu retten. Timo und Jörg sind zwei der vielen Freiwilligen, die an diesem Projekt mitwirken. Wie kam es denn zu dem Projekt? Was war die Idee dahinter?
Ja, Kerstin, das stimmt. Es sind echt viele innovative Ideen entstanden. Und wir müssen jedoch klar sagen, dass hier im Speziellen die Basisidee nicht von der FKA kam, sondern vom MEDIT, genauer gesagt von Herrn Professor Dr. Leonhard. Und er sah in der aktuellen Situation schon die besondere Herausforderung, die mit den Mitteln und den Mitarbeitern im Umfeld der RWTH Aachen angegangen werden kann. Und schnell gesellte sich dann auch Herr Professor Kowaleski vom Informatik-Lehrstuhl 11 und Herr Professor Eckstein vom Institut für Kraftfahrzeuge hinzu. Und unsere Nähe zur RWTH, die nun hinlänglich bekannt ist, und hier insbesondere die zum Institut für Kraftfahrzeuge von Herrn Professor Eckstein hat dann dazu geführt, dass Herr Professor Eckstein mich auch persönlich direkt angesprochen hat, ob wir als FKA in diesem Projekt nicht unterstützen könnten. Und da war mir direkt bewusst, dass unsere Fähigkeiten, unser Wissen im Bereich der Elektrik und Elektronik und auch der softwarebasierten Systeme hier sehr nützlich sein kann und lebensrettend eingesetzt werden könnte. Und zudem muss man etwas flapsig vielleicht sagen.
Wir hatten einfach Zeit, neben dem Job etwas zu machen. Weil neben der Tatsache, dass sich ja auch in unserem Arbeitsleben etwas geändert hat, hat die Covid-19-Situation in der Summe auch Auswirkungen darauf gehabt, wie wir unsere Freizeit organisieren müssten. Da kann der Timo vielleicht auch was zu sagen.
So, ich bin ziemlich sportlich unterwegs, sehr viel im Verein hier unterwegs, auch als Trainer. Und das hat sich dann von jetzt auf gleich von 6 Einheiten in der Woche auf 0 reduziert. Ja, da hatte man auf einmal sehr viel Freizeit.
Genau, wir wollten nämlich mit unserem Engagement einfach mal auch helfen in der Situation. Also wir wollten nicht hilflos der Situation weiter zugucken, sondern wir haben uns die Frage gestellt, wenn das schon so eine Herausforderung für alle ist, wie können wir wenigstens mit unserer Erfahrung, mit unseren Kompetenzen hier auch einen positiven Beitrag leisten und wie können wir vielleicht die Situation auch so gut es geht eben unterstützen.
Und worum geht es dann in dem Projekt ganz konkret? Also was macht ihr da?
Also im PV1000-Projekt, das ist eine Freiwilligeninitiative, es sind also weit mehr als nur die Mitarbeiter der FKA, die hier unterwegs sind. Und da geht es um ein Notfallbeatmungsgerät. Was nämlich durchaus von Relevanz wurde, war basierend auf den eigenen Rückmeldungen, die man aus dem medizinischen Umkreis so bekommen hat, dass insbesondere bei den schwermedizinischen Fällen eine Beatmung notwendig ist und dass es bundesweit, sogar weltweit gar nicht genug Beatmungsgeräte gibt, die man hier einsetzen kann. Was vielleicht da noch wichtig ist, wir sind eigentlich dann eben gestartet, uns die Frage zu stellen, können wir, weil wir eben Techniker sind, mit unserer technischen Perspektive hier auch wirklich helfen und das auch ohne hier in Konkurrenz zu bestehenden Unternehmen zu treten, die eben professionell schon Produkte in diesem Segment liefern. Also wirklich eher als Notanker, als Nothilfe. Da gab es schon eine ganze Menge Initiativen, aber wir wollten halt auch nicht einfach nur basteln.
Es war halt sehr schnell, wo es dann hieß, könnte passieren, dass sehr viele Leute, Menschen Unterstützung brauchen. Nicht nur wir in Deutschland, sondern überall auf der Welt, wo dann uns das klar wurde, hat dann Jörg halt in einem der wöchentlichen Meetings gefragt, wie sieht es denn aus, wer hätte denn Interesse daran, da mitzuhelfen? Und ja, selbst aus unserem Bereich kam schnell viel positiver Feedback. Ja, wie man jetzt weiß, bin ich auch darunter. Habe mich sofort dafür angeboten, dort mit über die Hardware zu gucken, weil dieser Teil sehr ausschlaggebend ist für dieses Projekt.
Ja, also zusammenfassend, wir bauen halt ein Notfallbeatmungsgerät wirklich. Ein Gerät, das wir nicht nur national einsetzen könnten, sondern auch international. Und das eben nicht nur ein Hobbyprojekt ist, um zu gucken, ob wir das überhaupt können, sondern mit dem ambitionierten Ziel gestartet ist, auch wirklich etwas verändern und unterstützen zu können.
Das heißt, ihr habt erst das Problem gesehen, also es ist ein Notstand an Beatmungsgeräten und habt dann überlegt, wie können wir unser Wissen und unsere Fertigkeiten da einbringen, um das Problem zu lösen.
Ja, genau, das war genau das unser Gedanke. Wir haben halt die Prognosen gesehen, die am Anfang sehr, sehr katastrophal aussahen und dann die Nachricht, ja, wir haben in Deutschland gar nicht so viele Beatmungsgeräte, um dieser Welle stand zu werden, wenn die so weitergelaufen wäre. Ja, das hat uns viele von uns schon das Projekt überzeugt, da mitzuhelfen, da zu unterstützen.
Genau, also ich habe eine Frau, die im medizinischen Bereich arbeitet, einen Nachbarn, der als Chefarzt tatsächlich in der Anästhesie tätig ist. Und die Beschreibungen, die man da so mitgenommen hat, die waren halt schon relativ schockierend und auch die Auswirkungen auf das Gesundheitssystem, die Panik, die sich hier an einigen, Panik ist das falsche Wort, also die Vorbereitungen, die sich hier im Hinblick auf die Pandemieentwicklung abzeichneten, die waren schon sehr eindrücklich. Und da wollten wir halt nicht nur tatenlos zusehen.
Und das war dann die Motivation, um das Projekt zu beginnen. Was überzeugt euch weiterhin an dem Projekt?
Ja, mich hat vor allem überzeugt, mit anderen ein Projekt zu gestalten, was Leben retten kann. Klar arbeiten wir in der FKA auch mit anderen Bereichen zusammen, sehr eng sogar zusammen. Aber hier war es einfach mal was ganz anderes, Medizintechnik zu erleben, mitzuwirken. Wir haben halt viele neue Sachen erlebt, kennengelernt, die uns weiterbringen.
Und was unseren Arbeitsalltag sonst nicht unbedingt 1:1 widerspiegelt, ist dann eben, dass wir sehr interdisziplinär arbeiten mussten. Wir haben das im Haus, hat der Timo gerade schon gesagt, zwar grundsätzlich auch als verschiedene Fachbereiche rund um das Automobil. Aber dieses Projekt ist besonders, weil wir nicht nur im Automobil denken müssen, sondern wir müssen tatsächlich branchenübergreifend, technologiesektorübergreifend tätig werden. Und auf diese Art und Weise können wir auch nur eine Lösung für die aktuelle Situation herbeiführen, ohne hier irgendwie in die Quere zu kommen zu denjenigen, die professionell in anderen Kontexten vielleicht auch schon Beatmungsgeräte liefern und helfen können, die aber jetzt gerade massiv damit beschäftigt sind, halt das zu tun, was sie am besten können, nämlich Geräte liefern, und die ihre Kapazitäten nicht noch einfach ausbauen können. Das ist einfach nicht beliebig skalierbar. Und hier dieses Best of all Worlds auch wirklich realisieren zu können, zu gucken, wie weit kommen wir damit, das war schon wirklich ein echter Motivator.
Ja, vor allem die große Bereitschaft, dass aus vielen Bereichen der Industrie, aber auch der Forschung, der RWTH, wie viele da plötzlich gesagt haben, ja, ich mach mit.
Das, was da vielleicht mal, um die ganzen Zahlen zu geben, wir sind mittlerweile über 50 Leute aus verschiedenen Einrichtungen, die hier wirklich unterstützen und helfen, mit unzähligen, ja mittlerweile schon tausenden Arbeitsstunden, die dahinter stecken, und alles unentgeltlich, und so weit, wie wir auch jetzt gekommen sind, ist das auch nochmal gerade jetzt, auch wenn es schon ein paar Tage dauert mit der Initiative, ein echter Motivator, da auch weiterzumachen.
Das heißt, die Motivation war von Anfang an da und ihr hattet auch genug Mitarbeiter und Kollegen, die auch dazu Lust hatten. Aber ganz so einfach ist so ein Start dann ja doch nicht von so einem Projekt, oder? Also da gab es wahrscheinlich einige Herausforderungen.
Ja, die gab es tatsächlich. Wenn man mit so einer großen Truppe dann am Ende zusammenkommt, dann muss man halt auch erstmal einen... Dieser Berg ist halt doch relativ groß, den man da bewältigen möchte. Da muss man schon gezielt abschichten und einen ausreichenden Pragmatismus an den Tag legen, um hier auch wirklich voranzukommen. Der Timo kann das, glaube ich, ganz gut beschreiben. Also wir haben auch in den ersten Phasen, wo es dann um die von uns gelieferten Teilleistungen, Teilentwicklungen geht, uns wirklich die Köpfe zusammenstecken müssen, um rauszufinden, was wir denn eigentlich haben wollen.
Ja, wir hatten sehr viele Meetings am Anfang, wo es überhaupt drüber geht, was das Steuergerät, was ich nachher entwickelt habe, machen soll. Wir haben viele Sachen verworfen oder haben wir sehr lange diskutiert, und das war so eine richtige Herausforderung, wie die Anforderungen an so ein Gerät gestellt wird. Wir kennen die Automobilindustrie sehr gut. Wir wissen die Anforderungen dort für Platinen und sonstige Gerätschaften. Aber das war was vollkommen anderes wieder. Was brauchen die Leute, die Kollegen von der medizintechnischen Seite für Anbindungen? Welche Herausforderungen stellt die Platine an die Größe dar? Und. Also es waren sehr viele Herausforderungen, die man erstmal analysieren musste, wie weit wir oder wie gut wir das abdenken können. Ja, das ist eigentlich Hauptproblem gewesen am Anfang. Ja, dann hat man schnell ein Licht am Ende des Tunnels gesehen und konnte man dann anfangen.
Und was dann natürlich entscheidend ist, ist, nachdem wir dann operativ starten konnten, nachdem wir also dieses sich zusammenfinden, das Rauskristallisieren einer Gesamtvision auch wirklich geschafft hatten in dieser Initiative, konnten wir auch wirklich technisch Lösungen anstarten in verschiedenen Gruppen, die sich auf die notwendigen Bausteine spezialisiert haben. Wir konnten, und das ist auch eine Situation, in der wir jetzt aktuell noch sicherlich sind, schon mal mit dem reinen Doing loslegen. Wir haben dann aber auch ganz viel Begleitunterstützung noch in anderen Rahmen gehabt, wo es dann eben auch darum geht, finanzielle Mittel zu akquirieren, um am Ende auch etwas liefern zu können. Das ist also nicht nur bei dem reinen Ideen generieren und dem reinen Konzeptionieren bleibt, sondern dass wir hier einen Schritt weitergehen können, es auch wirklich zu bauen. Bei allem Einsatz, den die Freiwilligen halt bringen, am Ende des Tages kostet es halt immer noch eine ganze Menge Geld, wenn man dann auch 1000 oder mehr Geräte bauen möchte.
So wie ihr auch, sind auch andere Firmen aus der Automobilindustrie auf die Idee gekommen, Beatmungsgeräte zu bauen. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, was haben die Beatmungsgeräte mit dem Auto zu tun? Und was unterscheidet euer Projekt von den anderen, zum Beispiel von Tesla?
Ja, also das haben wir auch tatsächlich gesehen. Andere Automobilunternehmen oder andere Industrien auch generell haben natürlich eine ähnliche Initiativen an den Tag gelegt, auch ähnliche Ideen vorbereitet. Aber da muss man vielleicht sagen, da gibt es wahrscheinlich auch einen Grund für, denn die Automobilindustrie, die kennt sich eben besonders gut mit großen Stückzahlen aus. Das ist ein bisschen anders als die medizintechnischen Unternehmen, die kleinere Stückzahlen liefern. Wir machen halt tatsächlich im Regelfall doch nennenswert was an Einzelprodukten. Ja, was unterscheidet uns? Warum wollten wir nochmal dabei sein? Zum einen muss man sagen, bei der Zeit, die uns blieb, haben wir uns als Motivation klar gesetzt, wird sicherlich der Fall sein, dass die eine oder andere Initiative scheitert. Das ist auch bei uns theoretisch etwas, was irgendwann mal passieren könnte, wenn es auch aktuell nicht so aussieht. Aber um zu verhindern, dass man nach jedem Scheitern erst wieder feststellt, dass man doch nochmal seinen Beitrag liefert, haben wir einfach gesagt, im schlimmsten Fall sind wir eben noch eine weitere Initiative. Was vielleicht positiv hervorzuheben ist, ist, dass wir als FKA eben auch aus unserer Projektvergangenheit ein sehr großes Netzwerk in Industrie- und Forschungslandschaft haben und da auch schon in der Vergangenheit eher als Brücke gewirkt haben. Und diese Stärke wollten wir hier auch nochmal sehr spezifisch einbringen, während Tesla oder andere Mitstreiter in diesem Wettlauf nach einer helfenden Lösung vielleicht nur in einer Branche unterwegs sind, haben wir halt ein doch relativ breit gefächertes Netzwerk, das wir hier auch zum Einsatz bringen konnten und wo wir auch vermitteln konnten. Und eben auch eine entsprechende Expertise, sei es im Bereich der Sicherheit, der Konstruktion, aber auch der Produktbegleitung, die wir hier direkt mit einfließen lassen konnten. Und so ist dann eben der Anspruch an das, was wir hier liefern, von Anfang an relativ hoch gewesen. Wir haben uns Partner dazu gesucht, die uns helfen können. Da haben wir auch lokal gesehen für den Standort Aachen eine sehr, sehr großen Vorteil mit der Uniklinik, die ja unmittelbar nebenan liegt, auch in Reichweite der FKA, dass wir innerhalb der Hochschullandschaft auch Professoren kennen, die hier im medizinischen, aber auch medizintechnischen Bereich unterwegs sind und dass wir darüber hinaus halt auch gleich ein Netzwerk in Richtung der Industriefertigung haben. Also das Steuergerät in einem solchen Beatmungsgerät, das ist halt schon eine sehr sensible Sache. Die muss zuverlässig funktionieren, das ist nicht wie bei einem Smartphone und da können wir auch unsere Erfahrung der Vergangenheit einbringen, weil wir auch im Automobilbereich halt Applikationen haben, bei denen wir Steuergeräte entwickeln, die extrem sicherheitskritisch sind.
Und was genau macht das Steuergerät dann?
Ja, ganz grob gesagt ist das Steuergerät das Gehirn des Beatmungsgeräts. Man muss es so sehen, dass so ein Beatmungsgerät sehr viele Sensoren von außen hat, ein Anzeigemodul nach außen und dort werden sehr viele Eingaben getätigt, sei es digital, sei es vom User, sei es vom Sensoren. Genau, die ganzen Sachen gehen bei uns im Steuergerät ein und wir geben diese gut und gerne an die anderen Peripherien weiter. Also das heißt, wie weit das Piepventil gedrückt werden muss, wie weit Luftsättigung gehandelt wird und sowas und so weiter. Also grob gesagt, das Gehirn des Beatmungsgeräts.
Und somit auch der wichtigste Teil des Beatmungsgeräts?
Naja, ob es der wichtigste Teil ist, würde ich noch nicht einmal in Frage stellen wollen. Ich glaube, jede Komponente, die fehlt, würde das Beatmungsgerät halt nicht zu einem Beatmungsgerät machen. Es ist aber eine sehr sensible Komponente an der Stelle. Sehr, sehr einfach gesprochen ist dieses Steuergerät quasi ein Computer, aber mit erhöhten Anforderungen. Ich habe das vorhin gesagt mit dem Smartphone. Man kann da aber auch jedes andere Elektrogerät hinzuziehen. Da darf halt nicht viel schief gehen. Am Ende hängt da ein Mensch dran, der beatmet wird, der setzt, und auch die Mediziner, die es vielleicht verwenden, setzen da ihre letzte Hoffnung drauf, dass das dann auch funktioniert. Und da darf man nicht leichtfertig sein. Das ist also dann eine Komponente mit extrem hoher Zuverlässigkeit, die hier benötigt wird und die einzelnen Teilsysteme, die man hat, Ventile, Sensoren, das, was Timo halt gerade auch ausgeführt hat, die auch entsprechend verbindet und zu einer funktionstüchtigen Gesamteinheit formt.
Und dadurch ist die Zusammenarbeit mit den anderen Kollegen aus anderen Bereichen dann auch so wichtig.
Genau, weil das Steuergerät verbindet all diese Einzelkomponenten. Das macht es einfach erforderlich, dass man miteinander redet, damit diese Systeme auch vernünftig miteinander wechselwirken können, damit das ganze System, diese Idee, dieses PV1000, auch wirklich funktioniert und nicht man am Ende nur ein Sammelsurium für sich alleine funktionierender Komponenten hat, aber eben trotz allem kein System, das in Gänze helfen kann.
Ja, vor allem wichtig ist da, dass die Übersetzung da ist. Die Sensoren sprechen natürlich nicht direkt mit dem Bedieninterface, sondern das Steuergerät oder das Gehirn, wenn man es weiter so nennt, das kriegt den Input und kann dann die visuelle Darstellung darstellen, was die Sensoriker nicht könnte. Also es kontrolliert sehr viel, aber alle anderen Teile sind genauso wichtig. Wenn wir die Sensorik nicht haben, was sollten wir dann einstellen?
Ein Projekt in dieser Form ist ja neu für die FKA und somit auch für euch. Denkt ihr, dass diese Erfahrungen, die ihr jetzt mit diesem Projekt gemacht habt, dass die Einfluss haben auf die weitere Entwicklung der FKA?
Ja, ich denke schon. Also wir haben uns ja im dritten Podcast vor allen Dingen zum Thema Architekturen ausgetauscht. Was wir mit dem Projekt lernen konnten, ist, dass man branchenübergreifend vielleicht an Lösungen arbeiten muss, kann und in Zukunft auch vermehrt sollte, um hier bei den Herausforderungen, es gibt ja wesentlich mehr als nur die Covid-19-Situation, die uns aktuell nennenswert belastet, um hier aber auch diese anderen Probleme lösen zu können und auch Lösungen schaffen zu können. Und von daher ist auf der einen Seite sicherlich eine Frage, wie man Architekturen in Zukunft denkt, wie wir auch Lösungsansätzen in Zukunft denken, wie weit wir da den Bogen spannen wollen. Also das hat auf jeden Fall schon mal einen nennenswerten Fortschritt für uns gebracht und hat auch das fachliche Netzwerk auf der einen Seite auch wirklich weiter gestärkt. Also neben dem reinen fachlichen haben wir aber auch zwischenmenschlich eine ganze Menge erreicht. Also die Situation Covid-19 ist halt für alle schon etwas außergewöhnlich. Und du hast auch richtig schon mehrfach gesagt, Kerstin, dieses Jahr ist schon ein irgendwie außergewöhnliches Jahr und wie man das werten will, mag jeder für sich mitnehmen. Aber zwischenmenschlich hat das Projekt doch eine ganze Menge gegeben, weil man hat die Situation jetzt, auch wenn sie gesamtgesellschaftlich ja, vielleicht nicht ganz unter Kontrolle ist, aber man hat trotzdem das Gefühl, hier etwas bewirken zu können, hier einen positiven Beitrag liefern zu können und ebenfalls vielleicht ganz attraktiv für die Zukunft, die Mitwirkenden und da ein großes Dankeschön an alle Beteiligten, die jetzt hier auch wirklich noch mitwirken, auch außerhalb der FKA, haben erkannt, dass sie neben der Tatsache, dass sie in ihrem Beruf eben ihre fachliche Expertise einbringen können, dass es hier auch die Möglichkeit gibt, ihre Expertise zu einem guten Zweck mit einzubringen, dass sie Verantwortung mit übernehmen können, die über ihr normales Arbeitsleben hinausgeht, bei dem man auch entsprechend seine Fachexpertise einbringen kann. Also Verantwortung trägt ja jeder irgendwie in der Familie, mit Freunden, in anderen Beziehungen. Aber hier ist nochmal was Besonderes, weil das fachliche Wissen hat man sonst eigentlich nur im Beruf.
Vor allem das Zwischenmenschliche war super wichtig in den ersten Monaten von Covid-19, wo wir alle plötzlich im Homeoffice sitzen, sehr wenig Kontakt zu anderen hatten, die Leute am Anfang nur über Tonspur gehört hat, dann war es doch sehr, sehr schön, mal wieder die Kamera anzumachen und du siehst nicht nur einen und ich sehe nicht nur den Jörg als mein Preisleiter, sondern halt auch mal die Leute von Medit. Dann sitzen da nicht nur zwei in dem Meeting oder bei unserem Team-Meetings 5 oder 10, sondern einfach mal 15 Leute in dem Meeting, reden über ein und dasselbe Thema, über den da gemeinsam am Strang ziehen. Und dann hat es doch schon sehr das Gefühl gebracht, boah, du bist richtig auch in deiner Freizeit ein Teil davon. Das war sehr, sehr, sehr stärkend, auch für das Mentale.
Vielleicht für die Zukunft hat das Ganze eben auch den Vorteil, dass man für sich mitnimmt aus dem Können, das man selbst mitbringt. Das ist eine Gabe, die man hat. Und die kann man aber auch gleichzeitig als, die verpflichtet auch so ein bisschen. Also neben Vermögen verpflichtet auch Können.
Ja, ich denke, das Projekt PV1000 hat genau das gezeigt, dass man auch außerhalb seiner eigenen Branche, in der man zu Hause ist, seine Fähigkeiten gebrauchen kann.
Genau. Ich glaube nicht nur, dass es das in der Vergangenheit hat, sondern ich glaube, das geht halt noch weiter. Also wir werden noch ganz viel von PV1000 hoffentlich in den nächsten Wochen und Monaten sehen und hören und dann besser darauf vorbereitet sein, wenn wirklich nochmal Not am Mann ist, mit einem dann auch funktionierenden Projektergebnis.
Ja, wenn ihr mal sehen wollt, was ich denn so bei PV1000 geholfen habe, wenn ihr mir mal virtuell über die Schulter gucken möchtet, könnt ihr gerne bei LinkedIn oder bei Facebook sogar auf die PV1000-Seite gehen und dort nach einem Video suchen, wo ich all meine Routing-Skills darstelle. Dann könnt ihr im Schnelldurchlauf mit 1000-facher Verschnellerung mir beim Routen zugucken. Ja, das ist schon beeindruckend gewesen, das zu sehen.
Das ist nur ein Beispiel dafür, wie viel Arbeit und Herzblut in diesem Projekt tatsächlich steckt. Vermittelt das vielleicht ein bisschen. Also besucht uns auch gerne auf pv1000.de, empfehlt uns weiter und à la Quarks & Co. bleiben Sie uns treu.
Ja, die Motivation, das Herzblut merkt man euch beiden auf jeden Fall an. Und ich wünsche euch natürlich weiterhin viel Erfolg bei dem Projekt und dass mit dem Beatmungsgerät dann Menschenleben letztendlich gerettet werden können durch euren Einsatz.
Das würde uns freuen. Danke, Kerstin.
Danke für die Einladung. Creating Ideas and Driving Innovations. FKR.